Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
13. August, der Jahrestag des Mauerbaus. 1961, da war mein heutiger Gast 4 Jahre alt. Manuel Souberon, Intendant der Neuen Bühne Senftenberg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wann ist Ihnen so richtig bewusst geworden, dass Sie in Ostberlin hinter einer Mauer leben?
Das weiß ich nicht mehr sicher. Erst als ich größer wurde und das so in den Liedern von meinem Ziehvater eine Rolle spielte. So als Kind hatte ich eine ganz frühe Erinnerung noch, dass ich so durchs Brandenburger Tor konnte. Aber die Mauer war bei uns zu Hause nicht wirklich das, was sie für die Mehrheit der Bevölkerung war. Also es war ja ein intellektueller Haushalt und man glaubte schon, dass die Mauer der DDR die Chance gibt, den eigenen Weg in eine bessere Gesellschaft zu gehen.
Wo stand die Mauer in Verbindung zu Ihrer Wohnung?
Die war gar nicht so weit weg. In der ersten Wohnung in der Chausseestraße war ja die Mauer gleich hinterm Robert-Koch-Platz da. Also die war auch immer präsent. Man wusste eben nur, das ist die Mauer. Mich hat sie ein einziges Mal wirklich überrascht, als der Fernsehturm eröffnet wurde und ich so irgendwann mal auch drauf war und ich plötzlich dieses Riesenhäusermeer sah und kapierte, wie groß Berlin ist. Da habe ich es überhaupt im Grunde sinnlich begriffen. Davor war es eben eine Mauer, da konnte man immer weiter.
Manuel Souberon hat es erwähnt, aufgewachsen inmitten von Künstlern. Die Mutter Brigitte Souberon war eine bekannte Regisseurin in der DDR. Der Ziehvater, so nennen sie ihn, war ein gewisser Wolf Biermann. Und um diese Familie und die Theaterarbeit in Ost- und Westdeutschland geht es in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur. Der Theatermacher Manuel Souberon ist heute bei uns Schauspieler, Regisseur und Intendant mit Stationen in Ost-Berlin, Chemnitz, Esslingen. Derzeit ist er Intendant der Neuen Bühne Senftenberg. Fangen wir mit Ihrer Familie an. Zu wem haben Sie Papa gesagt?
Naja, Papa habe ich zu meinem, wie würde man sagen, Ziehvater Wolf Biermann gesagt, bis ich 15 wurde und dann angefangen habe, Wolf zu sagen. Wie ich auch zu meiner Mutter in dem Alter anfing, dann Brigitte zu sagen und nicht mehr Mama.
Wie war Biermann als Vater?
Super. Er war richtig gut. Er hat sich sehr gekümmert. Wir waren viel in den Ferien. Er hat für mich im Herbst einen Drachen gebaut. Und ich habe ihn als sehr liebevoll in Erinnerung und kümmernd.
Er schreibt in seinem aktuellen Erinnerungsbuch über Sie, Manuel war mein Herzenskind, mein Seelenkind.
Naja, die Dichter, was soll ich sagen?
Wie sind Sie zurechtgekommen mit seiner Dominanz?
Ja, auch man hat sich einfach dran gewöhnt. Ich bin ja groß geworden da drin und ein bisschen ist sie bis heute noch so. Also ich habe eher, wenn die großen Runden und die großen Besucher da waren, geschwiegen, aber mit großer Neugier. Ich hatte ja das Privileg, Leute wie Rudi Dutschke kennenzulernen oder Wolfgang Neuss. Und als 8 oder 10, 12 Jahre schweigt man und hört aber gerne zu.
Ihre Mutter hatte zuvor auch in Paris gelebt, mochte den französischen Stil, Sie haben schon gesagt, Brigitte, nicht Brigitte. Brigitte. Und sie wollte aus Wolf Biermann wohl so eine Art Georges Brassens machen. Biermanns Schnurrbart, ein typischer Moustache.
Ja, das behauptet Wolf. Ich war ja zu klein. Es wird schon stimmen, weil er fing ja erst an, Gitarre zu spielen. Und meine Mutter Brigitte brachte natürlich so das ganze Französische auch zu diesem Hamburger Arbeiterkind. Mhm. Auch das Kulturelle, das sagt er immer, dass sie war eben schon 4 Jahre älter und hatte künstlerisch natürlich schon eine richtige Vita, während er erst anfing. Und sie hat ihn, glaube ich, sehr ermuntert und war in dieser Phase sehr wichtig für ihn.
Sie war eine der vielen Frauen im Leben von Wolf Biermann. Es kam zur Trennung 1976, dann zur Ausbürgerung von Wolf Biermann. Ich springe ein bisschen. Ja. Sie merken das. Wie sind Sie mit ihm so über die Jahre, über diese wechselvollen Jahre im Kontakt geblieben?
Naja, nach der Ausbürgerung war erstmal 7,5 Jahre Funkstille, da ging gar nichts. Einmal eine geschmuggelte Kassette von Hamburg nach Ost-Berlin. Und dann hatte ich Glück, wurde Schauspieler am Berliner Ensemble. Und gleich in der ersten Spielzeit machten wir ein Gastspiel in Paris. Und von den 4 Stücken spielte ich in 2 mit und durfte tatsächlich mitfahren. Und dort haben wir uns nach 7,5 Jahren zum ersten Mal wieder getroffen und das war sehr schön und bis dahin hatte ich immer mal wieder so Träume gehabt und von Ausbürgerungen wiederkommen und das war dann zu Ende Und das war auch schön. Und danach wurde es auch einfacher, weil die DDR lockerte ja Reisegesetze. Meine Mutter kam ja als einzige ihrer Familie von West nach Ost und ihre ältere Schwester wurde 60 und meine Oma wurde 80. Und da konnte ich immer mal besuchsweise in den Westen fahren, bin aber nie nach Köln, wo sie lebten, sondern gleich immer nach Hamburg gefahren.
Ihr leiblicher Vater war der Pantomime Jean Souberon. Die Eltern haben sich sehr früh getrennt. Der Vater blieb mit dem Mauerbau im Westen. Die Mutter ging dann eben mit ihnen in den Osten. Die Mauer, kann man so sagen, ging also mitten durch diese Ursprungsfamilie.
Ja, auch vor allen Dingen auch mütterlicherseits natürlich. Ne? Diese ganze Ecke blieb eben in Köln. Und eigentlich hätte ich ein kölscher Jung werden müssen. Nun bin ich aber ein Berliner geworden.
Haben Sie mitbekommen, wie die Karriere Ihres leiblichen Vaters als Pantomime weiterging?
Nein, überhaupt nicht. Und ich hatte auch gar kein Interesse. Es wurde immer gut von ihm geredet. Ich hatte Kinderfotos. Also er war da, er war präsent. Aber es hat mich nicht so interessiert. Erst nach dem Gastspiel in Paris 1983. Da dachte ich, Mensch, du hast doch französische Wurzeln. Was ist eigentlich aus deinem richtigen Vater geworden? Niemand wusste es, er hatte auch nie Alimente für mich bezahlt und meine Mutter war zu stolz, die je einzufordern. Ja, und dann haben wir mal irgendwie durch Zufall erfahren, dass er damals eine Professur an der Schauspielschule in Hannover hatte. Und da habe ich dann an die Schule geschrieben, hatte zurückgeschrieben und 1984 haben wir uns getroffen und zum ersten Mal kennengelernt.
Wie war das?
Schön. Es war für mich auch mal der Beweis, dass das mit den Genen stimmt. Mir saß ein mir im Grunde unbekannter Herr gegenüber, der dieselben Bewegungen und Gesten und Ähnlichen. Ja, wirklich. Und als ich später seine Wohnung in Hannover sah, als er 65 wurde, durfte ich ihn besuchen. Da dachte ich, ach herrje, das sieht ein bisschen aus wie bei dir zu Hause. So höhlenartig. Also das mit den Genen stimmt.
Warum hatte sich Ihre Mutter denn 1959 für Ostberlin entschieden?
Na, als sie mit mir schwanger war und das alles sehr schwierig war, schon in der Beziehung mit meinem richtigen Vater, sind die beiden nach Ost-Berlin gegangen, weil mein Vater befreundet war mit Benno Besson, der damals so der wichtigste Brecht-Schüler war. So sind sie noch vor meiner Geburt ans Berliner Ensemble gegangen, Brecht war gerade tot, und haben versucht, sich mit zu integrieren. Mussten dann einfach nach einem halben Jahr, weil sie ja Franzosen waren, die DDR wieder verlassen. Dann wurde ich in Köln geboren und nach der Trennung dachte meine Mutter, was soll sie jetzt machen? Sie ist 25, hat ein Baby, eine gescheiterte Ehe. Sie fand das aber am Berliner Ensemble wahnsinnig spannend. Es war ja sicher auch damals das wichtigste Theater vielleicht der Welt sogar. Und der Sozialismus hat sie auch interessiert. Sie wollte nicht im Adenauer Deutschland leben und so ist sie mit mir gegen den Strom geschwommen und nach Berlin übergesiedelt.
Beim legendären 11. Plenum des ZK der SED 1965 wurde für Biermann ja dieses totale Auftritts- und Publikationsverbot beschlossen. Ihre Mutter arbeitete weiter an den wichtigsten Theatern des Landes. War das ein Konflikt zwischen den beiden?
Das war insofern ein Konflikt, als dass ein Mitteil dann auch der Trennung, die dann endgültig 1966 war, weil meine Mutter, sie haben ja ganz am Anfang zusammen versucht, ein Theater zu gründen, das BAT, was es heute noch gibt, Berliner Arbeiter- und Studententheater.
Heute die Studiobühne der
Ernst-Busch-Schule. Und das ist dann schon verboten worden, 1963. Und dann entwickelte sich Wolf eben zum Liedermacher und hat immer gesagt, ich brauche nur einen Zettel und einen Bleistift, um meinen Beruf auszuüben. Wenn meine Mutter die Regie machen wollte, den Apparat brauchte, den subventionierten Apparat. Und da musst du dich zu den Mächtigen anders verhalten, als nur mit Bleistift und Papier. Zumal es auch noch einen anderen Hintergrund hatte. Meine mütterlicherseits waren Nazi-Mitläufer, meine Großeltern, während die Eltern von Wolf Widerstandskämpfer waren und in Auschwitz umgebracht worden, also der jüdische Teil und immer im Grunde der Proletenadel war auf der gleichen Augenhöhe wie Margot Honecker eben.
Ihre Mutter hat die Trennung von Biermann wohl nie verwunden. 2015 ist sie gestorben. Heute tingeln Sie gemeinsam mit Biermann auf Lesereise durch die Lande. Ja. Ist das jetzt erst möglich?
Es war ein Zufall. Er hatte seine Autobiografie geschrieben und das ist immer so aufgebaut, er soll nicht lesen, weil er zu viel Geschichten sonst nebenbei erzählt. Also es gibt sozusagen einen Leser, der drei Episoden aus diesem Buch liest. Und dazu stellt ein Journalist ihm Fragen. Und ganz am Anfang war es der Burkhard Klausner, der auch das Hörbuch besprochen hat. Dann konnte er irgendwann nicht. Und dann bin ich mal eingesprungen. Und es hatte allen ganz gut gefallen. Und so haben wir dann weitergemacht.
Manuel Souberon im Deutschlandfunk Kultur. Zum Theater ist er über einen Umweg gekommen. Erstmal ging er nämlich in den Kuhstall. Und darüber reden wir gleich. Für jemanden aus dem Ostberliner Künstler- und Theatermilieu ist das ja nicht unbedingt naheliegend, eine Ausbildung zum Melker zu machen. Manuel Souberon, wie sind Sie im Kuhstall gelandet?
Also das heißt ja richtig nicht Melker, sondern Zootechniker, Mechanisator, Spezialisierung, Rinderproduktion, Milchproduktion. So ist der Titel meines Facharbeiterbriefes. Nein, aber ganz im Ernst, es war Berufsausbildung mit Abitur. Ich habe in der 8. Klasse den Zugang zur EOS verpasst, zu schlechte Leistung. Dann konnte ich mich noch mal rappeln. Sommerzeugnis 9. war die letzte Ausfahrt, um irgendwie noch zum Abitur zu kommen. Ja, und dann ging die Suche los und meine Mutter fand nichts. In Berlin gab es Maschinenanlagen, Monteur, Lokomotivschlosser. Das fand ich grässlich. Und irgendein Bekannter sagte mir, da gibt es ein VEG in Mecklenburg, da würde er Melker lernen. Und dann dachte ich, Mensch, als ich 12 war, wollte ich mal Dompteur werden. Und
was ist ein VEG?
Volkseigenes Gut.
Ja.
Das ist so das Pendant zu LPG. Die LPG war der Zusammenschluss der Bauern. Und ein VEG, Volkseigenes, war der Staatsbesitz an Boden und Tier. Ja, und da ich mal Dompteur werden wollte, dachte ich, ja, sollten eigentlich Großkatzen sein, wird es eben Großmilchrind.
Wir haben eben über Wolf Biermanns Novellenband geschrieben. Ich mache mal einen kleinen Seitenweg. Da gibt es nämlich auch so eine Raubtiergeschichte, weil Sie sagen, Sie wollten gerne Dompteur werden. Ja. Haben Sie Lust, diese Raubtiergeschichte zu erzählen?
Ach, die war ganz kurz. Das war, da gab es den Rummel im Plenterwald damals. Der wurde 69 eröffnet und in einem Winter, ich weiß nicht mehr, 72 oder 71, waren wir, war Wolf und ich da und sahen einen kleinen Zirkus. Und da ich in jeden Zirkus rannte, sind wir hin. Und da war so ein Minigitter aufgebaut. Da gab es eher Steilwandfahren. Und dann kam ein Dompteur mit zwei Löwen. Und der machte als ganz großen Höhepunkt, bat er eine Zuschauerin rein, die dann den Löwen mit einer Peitsche dreimal hauen sollte. Und beim dritten Mal knurrte der. Ich meldete mich auch, mich nahm aber nicht dran. Wahrscheinlich sah ich nicht lecker genug für den Löwen aus. Dann waren wir hinterher fragen, ob ich nicht auch mal. Und dann hat er gesagt, ja, wir sollen morgen wiederkommen. Also wir wieder rein, wieder Eintritt bezahlt und ich kam wieder nicht dran. Das Ganze ging dann fünfmal.
Der
Wolf mit mir rausgefahren, hat ihm am Ende mit zwei Flaschen Courvoisier bestochen und dann durfte ich doch eine beim fünften Mal rein. Und durfte allerdings etwas machen, was vorher keiner machte. Ich durfte auf den Löwen raufklettern, aufs Postament und ihm die Tatze kraulen und er leckte meine Hand. Das war unglaublich toll.
Gut, mit dieser Erfahrung ging es dann aber zu den Rindern.
Ja.
Mit dieser Ausbildung, weg aus diesem Künstlermilieu, haben Sie da auch so eine Abgrenzung zu der Familie gesucht?
Ja, instinktiv ja. Ich wollte sowieso weg von zu Hause. Ich hatte ein bisschen Spannung mit meiner Mutter und ihrem neuen Mann. Und für mich war es die glücklichste Entscheidung meines Lebens oder eine der glücklichsten Entscheidungen, weil ich wirklich auf eine ganz andere Lebensbahn geworfen wurde. Ich lernte hart zu arbeiten. Man muss 2:30 aufstehen im Kuhstall, 3 geht die Arbeit los, Knochenjob. Ich, der ich nie gearbeitet hatte, aus der Großstadt kam. Ja, ich wusste nichts, also Kühe fressen, Gras geben, Milch, das war mein Horizont. Das war Abenteuer für mich. Später habe ich die Schauspielschule mit Auszeichnung gemacht. Aber dass ich meinen Facharbeiterbrief mit 2 geschafft habe, das ist eine richtige Leistung.
Und während dieser Zeit haben Sie ja vermutlich darüber nachgedacht, wie das beruflich weitergehen soll. Was waren denn damals Optionen,
Na,
Wünsche,
eigentlich
Träume?
Wollte ich Lateinamerikanistik studieren. Ich wollte im Grunde Entwicklungshelfer werden. Und die DDR hatte aber die Ausbildung eingestellt, weil in der Zeit waren in Südamerika nur Militärdiktaturen. Dann kam ich auf den wahnsinnigen Gedanken, politische Ökonomie zu studieren in Karlshorst. Da haben nämlich Gott sei Dank nicht genommen. Ich hatte aber ein Bewerbungsgespräch und da sagte der Herr Neuer, Herr Saubrand, Sie wissen, dass wir ja 90% Lehrer ausbilden. Wollen Sie Lehrer werden? Mhm. Da sage ich, nee, und ich will doch eigentlich und so weiter. Da haben die mich dankenswerterweise nicht genommen. Und dann hing ich in der Luft. Mhm. Und dann wollte ich, weil ich dachte, ich müsste zur Armee, zur Überbrückung nochmal in Berlin mit den Freunden sein und wurde fragte meine Mutter, die an der Volksbühne Regisseurin war, ob ich da nicht mal für 3 Monate jobben kann als Bühnenarbeiter. Daraus wurden 2 Jahre und ich erlebte zum ersten Mal wieder Theater nach vielen Jahren der Abstinenz.
Und haben Blut geleckt.
Genau. Mhm. Vor allen Dingen sah zwei großartige Inszenierungen von Heiner Müller. Die Umsiedlerin, damals die Bauern genannt, und Schlacht, und dachte, naja, ich wollte ja als Entwicklungshelfer die Welt retten und oder verbessern, und dachte, Mensch, mit Heiner Müller geht das ja vielleicht auch.
Mhm. Dann haben Sie studiert an der Staatlichen Schauspielschule Berlin, der heutigen Ernst-Busch-Hochschule. Ja. Und ich habe gelesen, dass der gesamte Jahrgang dann für eine Inszenierung ans BE übernommen wurde. Und dann sind Sie da gleich übernommen worden danach.
Das war so ein Zufall. Christoph Schroth, damals ein sehr bekannter Regisseur, Schauspieldirektor aus Schwerin, machte seine erste Berliner Inszenierung, ein sowjetisches Stück von damals einem sehr populären Autor, Michail Schatrow. Und wir waren Kommen so Molzen, und Zufall, Glück, Können, ich weiß es nicht, ich kriegte die tollste Studentenrolle, und irgendwie fanden der damalige Intendant des BEs das irgendwie ziemlich gut, was ich da mache, und machte mir schon zu Beginn des zweiten Studienjahres die Offerte, ich solle anfangen. Und ja, so bin ich im Grunde schon als Student reingerutscht. Es war ja so, die Verträge waren ja wie alle Verträge in der DDR unkündbar. Das heißt, also ein Wechsel war selten. Ich war nach 7 Jahren der erste Absolvent, der wieder am BE anfing.
Mhm. Und waren dann 11 Jahre an diesem Berliner Ensemble, also die letzten Jahre der DDR und die Wendezeit. Haben Sie geglaubt, die DDR-Gesellschaft mit dem Theater verändern zu können?
Natürlich. Diesen Irrglauben hatten wir ja alle ein bisschen. Und das war auch, im Grunde weiß man das rückblickend, so ein bisschen das Kalkül der Mächtigen. Von allen Kunstformen, Buch, Film, Fernsehen, wurde das Theater am wenigsten zensiert. Es wurde auch zensiert, aber am wenigsten beim Fernsehen extrem, bei den Büchern extrem. Naja, weil man dachte, Gott, die paar Intellektuellen, die ins Theater gehen, denen geben wir mal so ein kleines Ventilchen. Und dann sind sie wieder beruhigter und friedlicher. Das haben wir. Und man hat wirklich gedacht, man rüttelt an den Fesseln der Diktatur, wenn man so einen Satz wie Schillers sagt, hier geben sie Gedankenfreiheit, und alle klatschten. Und dann dachte man, jetzt bringt man ja schon das Regime zum Fall. Mhm. Natürlich ein Töricht. Ne?
Aber Sie hatten ja die Ausbürgerung von Wolf Biermann miterlebt. Gab es da nicht auch Gedanken, selbst das Land zu verlassen?
Na, das meine ich ja mit dem Glück der Melker-Lehre. Ich war mitten in Mecklenburg. Ich war mitten in der Lehre. Im dritten Lehrjahr.
Ja, aber danach.
Ja, aber ich war so abgenabelt. Und auch sozusagen auf Wolfs Spuren. Er ging ja nicht freiwillig. Er glaubt ja bis zu Beginn der 80er Jahre an den Kommunismus und dass die DDR letztlich doch der bessere deutsche Staat ist. Und ich hätte es als Verrat an ihm empfunden, rüberzugehen. Ich habe das ja auch geglaubt.
Heute ist der Schauspieler, Regisseur und derzeitige Intendant der Neuen Bühne Senftenberg bei uns, Manuel Souberon. Und er hat sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit der Rolle und Bedeutung des Theaters in Ost und West, in Stadt und Land. Er war Schauspieldirektor in Chemnitz und Intendant der württembergischen Landesbühne Esslingen, hat also in Sachsen und in Baden-Württemberg gelebt und gearbeitet. Was haben Sie im Jahr 2000 für eine Situation in Chemnitz vorgefunden?
Naja, das Schauspielhaus war schwierig, also war ein ziemlicher Rückgang beim Publikum. Und es war ja auch noch so eine Stimmung, 10 Jahre nach dem Fall der Mauer, nach der Wiedervereinigung, schon noch sehr, so ein bisschen sehr DDR-bezogen. Und ich hatte das Glück, inzwischen mit meiner Frau zusammen zu sein, die ist Schweizerin.
Mhm.
Und war 3 Jahre in Ulm. Und da bin ich als freier Regisseur mitgezogen. Und ich zum ersten Mal nach 40 Jahren Ost-Berlin ganz woanders gelebt und habe begriffen, dass der Süden noch mal was ganz anderes ist als so zwischen Ost und West. Und kam im Grunde ein bisschen wie der Onkel aus dem Westen nach Chemnitz, aber natürlich mit dem vertrauten Stallgeruch.
Mhm.
Und hatte so als Ziel nicht nur natürlich die Aufgabe, das Schauspielhaus wieder nach vorne zu bringen. Ich wollte auch ein bisschen diese Ost-West-Befindlichkeiten abbauen, aber auch neue Schauspieler engagiert, wo ich bewusst nicht mehr auf irgendwelche Herkünfte geguckt habe.
Aber würden Sie sagen, das ist Ihnen gelungen? Denn es ist ja auch jetzt fast 20 Jahre später immer noch ein Thema.
Naja, man soll zumindest innerhalb des Theaters ist es mir gelungen. Natürlich nicht in der Stadt, da soll man sich nicht überschätzen. Im Theater ist es wirklich gelungen. Die Auslastung war, als ich ging, bei 80%, das bei freiem Verkauf. Wir haben das Theater renovieren können, neue Spielstätte gegründet und. Und das Ensemble war inzwischen sehr verschieden. Mhm. Das zumindest war damals gelungen, ja.
Sie haben sich dann in Esslingen zum ersten Mal als Intendant beworben, wurden auch prompt genommen. Ja. Wie war der Kontrast dann zu Chemnitz?
Na, riesig. Also meine Dramaturgin, die damals mitkam, die war Zwickauerin und lebte schon lange in Chemnitz. Die war ganz verblüfft, nicht nur, dass der Frühling schon 3 Wochen früher in Esslingen war, sondern sagt, die Leute sehen anders aus im Gesicht, gucken fröhlicher. Der Kontrast war insofern anders, als es natürlich viel bürgerlicher war im positiven Sinn und auch die Funktion von Theater etwas anderes war. Während es in Chemnitz tatsächlich ganz wichtig war, auch wie in Senftenberg Events anzubieten, hat das in Esslingen überhaupt keinen interessiert. Da ist Theater für Theater da und für Events sind andere Sachen. Da wird von April bis Oktober jedes Wochenende irgendein Event sau durchs Dorf sozusagen gejagt. Das heißt, die Funktion von Theater und das, was man machen muss, um die Leute ins Theater zu holen, die sind sehr unterschiedlich.
Neu war ja auch, dass Sie in Esslingen für eine Landesbühne verantwortlich waren. Das heißt, einerseits dieses Stadtpublikum, die Bürgerschaft zufriedenstellen mussten, aber eben auch die Leute auf dem Land. Was war das für ein Spagat?
Ja, das ist ein Spagat, den man im Grunde genommen gar nicht hinkriegen kann. Weil zum einen sitzen sie neben Stuttgart, das ist ja der Speckgürtel. Also viele Leute, die bei Daimler in hohen Funktionen arbeiten, die wohnen lieber in Esslingen als im anstrengenden Stuttgart. Das heißt, sie müssen zum einen sozusagen ein sehr städtisches Publikum bedienen und zum anderen landen sie ja manchmal gar nicht weit weg von Esslingen in ganz pietistischen Gegenden, die ganz konservativ sind. Und naja, man muss einen Spielplan machen, der eben genug Stücke hat, die jede Klientel, jetzt sagen wir mal, zufriedenstellen kann oder interessiert. Ich will nicht von zufriedenstellen reden. Ja, und das
ist schwierig, dann wirklich ein Profil zu entwickeln.
Ja,
oder?
Das ist, na, das mit dem Profil ist ja so eine Sache. Ich bin ja inzwischen überzeugt, dass das Profil von diesen ganz normalen Theatern, also diesen Stadttheatern oder Landesbühnen, vor allen Dingen die Bandbreite ist. Wir können Musical und wir können aber auch Stücke wie Heiner Müller machen, verstehen Sie? Und das mit denselben Schauspielern. Das heißt, im Grunde ist das Profil das Allround-Sein von Kinderstück bis Tragödie, von Komödie bis zum Singspielen.
Also klingt so nach Freiheit, man kann alles machen.
Ja, kann man ja auch, muss man ja auch, weil die Zuschauer natürlich sehr verschieden sind. Ja. Ne? Sie haben ja 2 ganz starke Gruppen so in diesem Theatergefüge, also außerhalb dieser Riesenmetropolen, nämlich sozusagen die Kinder und die Jugendlichen, die sie über die Institutionen erreichen und dann die berühmte Altersgruppe 50+. Ja, die dazwischen, da dünnt es sich sehr aus, das weiß man. Und und da müssen sie dann gucken, wie sie die neugierig machen und welche Theaterangebote man für diese starken Gruppen machen kann
sie waren
und muss.
Gut 10 Jahre in Esslingen, Zeit, um Abstand zur DDR zu finden, sind dann aber zurückgegangen in den Osten. Seit 2014 leiten sie jetzt die neue Bühne Senftenberg. Ihr Vorgänger war Sevan Lacinian. Während seiner Zeit in Senftenberg wurde das Haus ausgezeichnet als Theater des Jahres. Inzwischen ist das Haus auch ein Landestheater und also zuständig für den südlichen Brandenburger Raum. Inwieweit helfen Ihnen da jetzt die Erfahrungen aus Baden-Württemberg?
Naja, eben gerade, ich habe das ja schon damals in meiner Bewerbung geschrieben, dass ich meine, Brandenburg ist ein Flächenland, hat keine Landesbühne und dass ich aber denke, dass die neue Bühne das durchaus abdecken sollte. Senftenberg selber hat ja nicht mal ganz 25.000 Einwohner, das heißt, das können sie gar nicht füllen. Ich wundere mich immer, warum wir Jahr für Jahr mehr als 70.000 Besucherinnen und Besucher haben. Kommt schon viel aus der Region, aber man weiß auch, dass man auch in die Region reingehen muss, um das Publikum zu erreichen. Das hat die Bühne im Übrigen schon immer gemacht. In den 60er Jahren haben die 250 Abstecher schon gefahren. Das dünnte sich dann einfach in der späten DDR aus. Und ich habe das ein bisschen vorangetrieben, weil ich natürlich auch wollte, dass damit sozusagen das Theater dauerhaften Bestand haben wird. Wir sind ja sehr nah an Cottbus, ist ja nur eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrt. Und als ich anfing, bin ich auch von Journalisten gefragt, warum haben sie nicht Angst, dass es mal eine Fusion gibt und Cottbus bespielt sie. Und das sollte man damals schon ernst nehmen. Und damit das nicht passiert, war irgendwie klar, dass man dem Theater nochmal eine ganz klare Funktion geben müsste, die auch jeder Landespolitiker versteht, der jetzt vielleicht nicht so theateraffin ist. Landesbühne ist irgendwie was anderes als Staatstheater.
Ja. Sie haben ein festes Haus in Senftenberg, aber eben auch dieses schöne Amphitheater am Senftenberger See. Was ist der Reiz dieser Sommerspielstätte für Sie?
Na, der Reiz ist erstmal, dass es eine Spielstätte ist, die wir von Juni, Juli, August 3 Monate betreiben. Damit sind wir meines Wissens das einzige Theater im deutschsprachigen Raum, was tatsächlich 12 Monate durchspielt. Natürlich haben wir da 80% Gastspiele. Und wir sind damit ein ganz wichtiger Beitrag auch für die Entwicklung des Lausitzer Seenlands, für den Tourismus, weil weit und breit gibt's kein Theater, was in diesen Monaten, wo durchaus ja auch ein großer Ferienbetrieb ist, spielt.
Mhm.
Das ist der große Reiz. Die Spielstätte selber ist auch ganz schön am See gelegen. Aber das Wichtige ist, dass wir eben kulturell an der Nahtstelle von Tourismus und Kunst und Kultur stehen.
Nichts wie hin nach Senftenberg.
Ja.
An diesem 13. August erinnern wir uns an den Bau der Mauer. In diesem Herbst ist es 30 Jahre her, dass die Mauer gefallen ist. Manuel Souberon, hat sich Ihre Haltung zur Wiedervereinigung in diesen 30 Jahren verändert?
Ja. Ich habe natürlich bei den ersten freien Wahlen im März 1990 für die Partei gestimmt, die unbedingt die DDR noch erhalten hätte. Also die den Weg der Konföderation beider Staaten. Und im Grunde war mir der Gedanke, mit der Bundesrepublik vereinigt zu werden, völlig absurd. Oder auch Mitglied der NATO zu werden. Jenseits, also ja mit Polen, ja mit Ungarn, ja, natürlich. Aber Gott sei Dank war die Mehrheit der Menschen schlauer und klüger als ich und hat gesagt, es ist genug mit dem Experiment. Und das hat meine Haltung natürlich schon sehr verändert. Und ich bin sehr froh, dass wir in so einem demokratischen Land leben, auch wenn wir die Gefährdungen im Moment haben. Wir wissen um sie. Aber deswegen versuche ich auch immer, ich bin Pro-Europäer, nichts wäre mir lieber, als noch die Vereinigten Staaten von Europa zu erleben.
Hm. Wir haben eben drüber gesprochen, Sie sind mit 11 Jahren Abstand zu Ostdeutschland 2014 nach Brandenburg zurückgekehrt, nach Senftenberg jetzt, jenes Bundesland, also Brandenburg, das Sie mit Blick auf die 90er Jahre mal als kulturfeindlich beschrieben haben. Wie erleben Sie die Situation heute?
Sehr verändert. Ich habe natürlich so als Anfängerregisseur erlebt, wie die Theater in Frankfurt-Oder geschlossen wurden, wie die Schauspielsparten in der Stadt Brandenburg abgewickelt wurden. Das fand ich schon sehr schwierig damals. Und in Baden-Württemberg kommst du natürlich in so eine Landschaft. Ach, alle Landespolitiker wissen um die Wichtigkeit von Theater. Da wird keine Finanzierung in Frage gestellt und. Naja, und dann kam der Ruf nach Brandenburg. Dann dachte ich, oh je, jetzt musst du wieder in dieses Schwierige Gebiet und erlebe doch eine sehr veränderte Landschaft, eine sehr große Aufgeschlossenheit gegenüber der Kultur, auch den Theatern. Und das gilt sowohl für die kommunale wie für die Landesebene. Und ich kann da wirklich gar nicht klagen, was die Verantwortlichen angeht.
Am 1. September wird in Brandenburg gewählt. Laut Umfragen liegt die AfD in vielen Regionen als stärkste Kraft vorn. Wie ist die Situation in Senftenberg?
Ja, merken tut man sie nicht. Sie sind auch Gott sei Dank da fein verstritten. Also der Chef, der ins Stadtparlament gewählt wurde, kann seinen Sitz nicht antreten, weil er irgendwie auf der Wahlliste nicht richtig unterschriftsmäßig platziert war. Das sind vielleicht die Vorteile oder auch Gefährdungen einer kleinen Stadt. Es ist nicht so präsent, ne? Also wir haben keine großen Demonstrationen und sowas erleben wir nicht. Das kann natürlich dann auch gefährlich täuschen.
Mhm. Wenn man nach Cottbus guckt,
natürlich, wenn man nach Cottbus guckt oder in andere Orte. Insofern muss man sicher aufpassen. Ich habe sozusagen, was die Kultur oder Theaterlandschaft angeht, jetzt noch keine Begegnung gehabt, muss man auch sagen. und weiß aber, da sind wir natürlich auch aufmerksam im Bühnenverein um die Probleme an anderen Orten schon, ja.
Aus Bautzen war zu hören, dass eine Schauspielerin, Person of Color, das dortige Theater verlassen hat, weil sie die rassistischen Pöbeleien in der Stadt nicht mehr ausgehalten hat. Was kann denn ein Theater in einer Stadt wie Senftenberg tun für eine offene, für eine vielfältige Gesellschaft?
Ja, sie können natürlich nur das machen, was sie können. Sie können sozusagen die humanistischen Themen auf der Bühne haben und sie können natürlich über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, besonders natürlich über die Schauspielerinnen und Schauspieler, das auch nach außen tragen, also in Veranstaltungen, aber auch so in offenen Formen, die wir im Theater haben. Ich bin zum Beispiel sehr froh, wir haben einen geflüchteten Syrer bei uns, der auch schon 40 ist, aber den können wir jetzt sozusagen in eine Veranstaltungstechniker-Ausbildung reinnehmen. Und das tut sozusagen auch, glaube ich, unseren Leuten ganz gut, dass es so direkte Begegnungen eben gibt. Da wird sicher auch manche theoretische Fremdenfeindlichkeit abgebaut, die es vielleicht aber auch gar nicht gibt.
Im Ensemble ist das schwierig, Schauspielerinnen und Schauspieler, die diese Vielfalt spiegeln würden, überhaupt zu bekommen?
Naja, es ist grundsätzlich überhaupt nicht so einfach, gute Schauspielerinnen und Schauspieler zu bekommen. Zumal gerade für junge Leute natürlich so eine Kleinstadt nicht immer nur attraktiv ist. Ne? Man vermisst natürlich schon Diskothek oder ein Kino und man kann nicht immer nur mit dem See trösten. Sie können sozusagen die Leute nur gewinnen, indem sie sagen, Mensch, guck mal, du bist ein Anfänger. An einem kleineren Theater kommen interessantere Rollen auf dich zu als an einem größeren, weil einfach weniger sind. Aber das war sozusagen der Hintergrund oder Migrationshintergrund. Also das war nie das Thema, weil das gar nicht so eine Ecke ist, in der ich denke. Also wir wollen gute Sachen machen und wollen uns natürlich gesellschaftlich verhalten. Das machen wir natürlich im Wesentlichen mit dem, was wir am besten können, mit unseren Inszenierungen.
Kulturelle Bildung ist in diesen Zeiten besonders wichtig. Sie entwickeln deshalb sogenannte Klassenzimmerstücke. Was genau ist das?
Naja, das sind Stücke, die haben den Vorteil, dass sie in das Format einer Unterrichtsstunde passen. Das heißt, die Lehrer müssen sich nicht mit anderen Lehrern abstimmen für einen Theaterbesuch, wo man dann gleich 3, 4, 5 Stunden für opfern muss, sondern sie können sagen, okay, meine Deutschstunde, die 45 Minuten hole ich mir dieses Thema. Und wir können natürlich gerade mit den Klassenzimmerstücken auch schneller auf Themen zur Zeit reagieren. Und das wird auch wirklich sehr, sehr abgefragt.
Ja, geben Sie mal ein Beispiel.
Na, wir haben zum Beispiel eine Inszenierung, stell dir vor, es ist Krieg. Stell dir vor, es ist Krieg. Das war eine Umkehrung. Also in Deutschland war der Krieg ausgebrochen und zwei müssen flüchten. Zwei Kinder und kommen in Ägypten in ein Flüchtlingslager. Es war im Grunde nur eine 1-2-1 Umkehrung. Das Stück wurde so sehr abgerufen, dass wir eine Doppelbesetzung machen mussten, weil wir nicht mehr hinterhergekommen sind. Oder wir haben jetzt eine letzte Spielzeit ein Stück gehabt, das hieß Dreck. Das ist auch von einem Geflüchteten, der versucht hier sozusagen irgendwie anzukommen. Das wird dann sehr genommen. Damit können wir natürlich, weil wir auch mit unseren Theaterpädagogen hinterher immer noch Gespräche machen, wenn es gewünscht ist, dann doch natürlich Themen direkter und vor allen Dingen mit einer ganz wichtigen Zielgruppe führen.
Manuel Souberon macht Theater in Senftenberg. Manuel Souberon hat ziemlich große Pläne für die neue Bühne Senftenberg und die Region der Lausitz, nämlich nach dem Vorbild der Ruhr-Triennale eine Lausitz-Triennale zu etablieren. Was genau ist die Idee?
Ja, genau die, dass man ein großes Kulturereignis für die gesamte Lausitz schafft, auch in Perspektive des Ausstiegs aus der Kohle, dass das irgendwie einen Ersatz finden muss. Und da ist von Harald Müller, das ist der Verlagsleiter Theater der Zeit, einfach die Idee geboren worden, ob man bewusst nicht sich an der Ruhr-Triennale, die eine ähnliche Geschichte hatte, wie wir sie noch vor uns haben, eben so ein Kunstfestival etabliert. Und da haben wir dann so ein Konzept entwickelt, gemeinsam mit dem Theater auch. Und jetzt nimmt dieses Konzept ein bisschen Formen an. Da interessanter, es war auch immer gedacht, als über die Landesgrenzen hinweg. Die Lausitz ist ja auch Sachsen. Mhm. Und kurioserweise letztes Jahr ein
also
eigenständiges...
Mit inklusive
ja, ja,
Görlitz.
Ja, ja, im Grunde bis Breslau, wenn Sie so wollen. Ne? Und in Sachsen ist aber zeitgleich eine ähnliche Idee entstanden. Das hat ein bisschen anfangs zu Irritationen geführt. Und so nach einem Jahr harter Arbeit gibt es jetzt tatsächlich einen gemeinsamen Kabinettsbeschluss beider Regierungen, dass jetzt daran gegangen wird, ein gemeinsames Festival eben zu entwickeln. Und das nimmt jetzt Fahrt auf.
Wann könnte das soweit sein?
Oh, da nageln Sie mir jetzt auf etwas fest, was ich mich fast nicht traue zu sagen. Aber ich denke, 2-3 Jahre wird das schon noch dauern.
Okay, dann werden wir uns nochmal sprechen. Manuel Souberon, eine Stunde im Gespräch hier bei uns. Schön, dass Sie heute live da waren. Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.